das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Susanne Daubner.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind.
Einen schönen guten Abend.
Fast 20 Jahre lang war die Bundeswehr mit ihren Verbündeten im Einsatz in Afghanistan, bis zum abrupten Abzug im August 2021. Als die Taliban Kabul eingenommen hatten, retteten sich in chaotischen und blutigen Stunden US-Amerikaner, Deutsche und viele andere, darunter auch Afghanen. Viele von ihnen haben für die Deutschen gearbeitet, aus Sicht der Taliban also für die Besatzer und den Feind. Das Auswärtige Amt sah sie als gefährdet an. Bis heute wurden in Deutschland mehr als 30.000 Afghanen aufgenommen. Gerade eben ist ein weiteres Flugzeug in Deutschland gelandet, mit Afghanen, nach Angaben des Auswärtigen Amtes, vor allem Frauen und Kinder. Und es sollen weitere Flüge folgen. Kritik daran kommt von der Union. Frank Jahn.
Kurz nach 9:30 landet der Charterflug aus Pakistan in Leipzig. An Bord sind rund 140 Afghanen, die als gefährdet gelten. Sie nutzen Aufnahmeprogramme der Bundesregierung für Menschen, die von den Taliban bedroht sind. Die Union ist empört, hält das Vorgehen der geschäftsführenden Regierung für falsch und anmaßend.
Die amtierende und geschäftsführende Außenministerin Frau Baerbock will offensichtlich Fakten schaffen, bevor die neue Bundesregierung gewählt wird. Wir haben im Koalitionsvertrag beschlossen, dass wir alle freiwilligen Aufnahmeprogramme beenden werden. Dazu gehört auch das Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan.
Rückblick. 2021 überstürzt der Abzug der westlichen Truppen. Auch die Deutschen verlassen Afghanistan. Das radikal-islamische Taliban-Regime übernimmt die Macht. Verfolgte erhalten eine Aufnahmezusage, Helfer der Deutschen oder etwa auch Aktivisten für Demokratie und Pressefreiheit. Gut 2600 haben eine Zusage und diese Zusage gelte. Das lässt die geschäftsführende Außenministerin Baerbock mitteilen. Kein Verständnis bei ihr für die Kritik der Union am Flug heute.
Das ist ja hier nicht eine Ad-hoc-Aktion, sondern dieses Bundesaufnahmeprogramm gibt es jetzt schon seit einer ganzen Zeit. Das funktioniert nach klaren Kriterien in enger Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden. Diese Menschen sind auf Herz und Nieren geprüft und haben eine verbindliche Aufnahmezusage.
Auch Ortskräfte, die für die Bundeswehr in Afghanistan gearbeitet haben, werden nach Deutschland geholt. Sie dürfe man auf keinen Fall im Stich lassen, mahnt der ehemalige Bundeswehrgeneral Kurczyk, der sich für die früheren Helfer engagiert.
Sie haben sich selbst einer Gefährdung ausgesetzt, um etwas für Deutschland zu tun. Das ist das Mindeste, das schulden wir denen, dass wir die, wenn sie denn in Gefahr sind und wenn denn alle Sicherheitsüberprüfungen gelaufen sind, dann auch aufnehmen.
SPD und Union werden laut Koalitionsvertrag Bundesaufnahmeprogramme so weit wie möglich beenden. Aber die bereits gemachten Zusagen an Afghanen will die SPD nicht in Frage stellen.
Richtig ist, dass wir im Koalitionsvertrag, der ja noch auch entschieden werden muss, festgelegt haben, dass es keine neuen Programme geben soll und dass auch bestehende nach Möglichkeit beendet werden. Eine jetzige geschäftsführende Regierung wird also nichts Neues anfangen, aber selbstverständlich wird sie Verträge, die sie geschlossen hat, einhalten.
Nach dem Aufnahmeflug heute sollen noch im April zwei weitere Maschinen mit Afghanen nach Deutschland kommen.
Und dazu Claudia Kornmeier im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Claudia, es sollen also weitere 2600 Afghanen auf diesem Weg in Deutschland aufgenommen werden. Das ist ihnen behördlich zugesichert worden. Also kommt die neue Bundesregierung aus dieser Verpflichtung auch gar nicht mehr raus?
Also insbesondere in der Union heißt es zumindest, dass man versuchen wolle, da wieder herauszukommen. Und zwar, indem man sich jede Zusage anschaue und prüfen will, ob man die vielleicht widerrufen könne. Das ist natürlich etwas, das kann man machen. Wenn es dann tatsächlich zu Widerrufen kommen sollte, dann könnten sich Betroffene überlegen, ob sie dagegen klagen. Wie das Ganze dann ausgeht, das ist schwer vorherzusagen, hängt dann natürlich auch davon ab, wie dieser Widerruf begründet worden ist. Man muss an der Stelle aber auch sagen, der Koalitionsvertrag ist da etwas vorsichtiger formuliert. Also da heißt es nur, man werde Bundesaufnahmeprogramme so weit wie möglich beenden. Also da hat sich die Politik dann doch einen Spielraum gelassen.
Im Zusammenhang mit Visaverfahren für Afghanen ist es vor einiger Zeit ja zu strafrechtlichen Ermittlungen gekommen. Wie ist da der Stand?
Also da geht es um Ermittlungen gegen Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes. Der Vorwurf, der da im Raum steht, ist der, dass Visa für Afghanen erteilt worden sind, obwohl die notwendigen Papiere dafür unvollständig oder sogar gefälscht gewesen sein sollen. Da gab es Ermittlungen von den Staatsanwaltschaften in Berlin und Cottbus. In Berlin ist mittlerweile die Ermittlung gegen einen Mitarbeiter eingestellt worden. Da sei kein strafbares Verhalten festgestellt worden, also keine Anhaltspunkte dafür. Und außerdem habe es auch keine Zweifel an der Identität der Menschen, die da eingereist sind, gegeben.
Und die Aufnahme der Afghanen heute, die geschieht ja in geregelter Form, wie das Auswärtige Amt sagt. Ist das nicht das, was die Union sonst fordert, Menschen geordnet und gesteuert bei uns aufnehmen?
Also nicht nur die Union. Im Koalitionsvertrag haben sich Union und SPD vorgenommen, Migration ordnen und steuern zu wollen. Wenn wir jetzt von Fluchtmigration sprechen, also nicht von Arbeitsmigration, also von Menschen, die ihre Heimat verlassen, weil sie sich dort aus irgendeinem Grund nicht mehr sicher fühlen, dann gibt es dafür derzeit nur sehr wenige legale, also geordnete Wege. Und solche Aufnahmeprogramme, die sind ein solcher legaler, geordneter Weg. Und tatsächlich ist es so, diese Wege schränkt man jetzt als erstes ein. Aus meiner Sicht passt das tatsächlich nicht so ganz zusammen mit dem Ziel, Migration zu ordnen. Aber man muss auch dazu sagen, es gibt keine rechtlichen oder internationalen Verpflichtungen für diese Aufnahmeprogramme. Und das macht es dann natürlich einfacher, an dieser Stelle anzusetzen.
Danke für diese Einordnung aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Claudia Kornmeier.
Gerne.
Ja, wer genau kommt aus Afghanistan mit den drei Flügen nach Deutschland und reicht die Kontrolle? Dazu Isabel Shayani vom Westdeutschen Rundfunk mit dieser Meinung.
Ich glaube, so viel habe ich verstanden. Die große Migrationswende, die fängt mit noch größeren Worten an. Und heute bot sich da eine hübsche Bühne für. Vorhang auf, in Leipzig landet ja eine Maschine aus Pakistan mit 144 Menschen aus Afghanistan, denen wir Schutz versprochen haben. Auf die Bühne tritt CDU-Generalsekretär Linnemann und sagt, sobald die neue Regierung gebildet ist, werde es solche Flieger nicht mehr geben. Gut, das steht auch im Koalitionsvertrag. Aber die sind doch noch nicht im Amt, oder? Aus der CSU heißt es heute, sie halte das Aufnahmeverfahren für, Zitat, unseriös. Zuvor hatte Friedrich Merz gesagt, diese Menschen kämen praktisch ohne Kontrolle hierher. Das ist richtig große Rhetorik. Denn Fakt ist, diese Menschen, die da um Schutz bitten, die werden durchleuchtet. Vom Bundeskriminalamt, vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, vom Verfassungsschutz und von der Bundespolizei. Alles unseriös? Alles ohne Kontrolle? Das Problem mit den großen Worten ist, sie erhöhen flott die Temperatur in der Gesellschaft, aber sie korrelieren nicht, sie entsprechen nicht den Fakten. Und Fakt ist, die Regierung Scholz führt die Amtsgeschäfte. Visa erteilt das Auswärtige Amt und nicht irgendwelche NGOs. Und rund 2600 Menschen haben verbindliche Aufnahmezusagen erhalten. Eine Sache noch. Was war jetzt eigentlich nochmal in Afghanistan? Irgendwas mit Frauen, öffentliche Hinrichtung, irgendwas mit Taliban. Ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern. Sie, Herr Merz?
Die Meinung von Isabel Shayani. Dies ist die Weite des Oderbruchs östlich von Berlin, in die wir gerade blicken. Die Metallskulptur auf der kleinen Anhöhe heißt Tor des Ostens. Gleich daneben wächst seit Jahren ein Friedenswald. Freiheitssymbolik genau dort, wo vor 80 Jahren eine der letzten großen Schlachten des Zweiten Weltkriegs tobte. Knapp drei Wochen später befreite die Rote Armee Berlin. In Moskaus Armee kämpften Soldaten aus vielen Völkern der Sowjetunion. Etwas mehr als die Hälfte waren Russen. Heute traf nun Gedenken auf Gegenwart. Der russische Krieg gegen die Ukraine und die Erinnerung an die Schlacht auf den Seeloer Höhen, die 70 Kilometer von Berlin entfernt liegen. Kerstin Breinig.
Der Rotarmist schaut über das Schlachtfeld. Heute vor 80 Jahren begann auf den Wiesen der Kampf um die Seeloer Höhen. Vier Tage lang wurde auf den Hügeln geschossen und gestorben. Es war die größte und blutigste Schlacht auf deutschem Boden. Der Krieg eigentlich längst verloren, doch die Wehrmacht versuchte, die Rote Armee aufzuhalten. Um jeden Preis. Als die Seeloer Höhen fielen, war der Weg nach Berlin frei. Zehntausende Soldaten verloren ihr Leben.
Ich denke, wir in Selo gehen sehr, sehr verantwortungsvoll mit der Erinnerung um. Und es ist auch meine Aufgabe als Bürgermeister, genau diese Erinnerung wachzuhalten.
Auf den neuen Steintafeln in der Gedenkstätte in Selo 200 Namen von Gefallenen, deren Schicksal erst kürzlich geklärt werden konnte. Sie alle starben auf den Seloer Höhen. Ihre Gräber immer noch unbekannt, irgendwo hier in den Hügeln.
Es werden uns regelmäßig von der russischen Botschaft Namen übermittelt von Vermissten, also von Soldaten der Roten Armee, von denen bekannt ist, dass sie gefallen sind in den Kämpfen um die Seloer Höhen, die aber noch nicht gefunden wurden.
Jedes Jahr wird hier der Toten gedacht, russischen, ukrainischen, weißrussischen und allen anderen, damals alles Sowjetsoldaten. Das Gedenken wird überschattet vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und der Frage, ob russische Offizielle teilnehmen dürfen. Eingeladen werden sollten sie nicht im Fall das Auswärtige Amt im Vorfeld, weil die Veranstaltung instrumentalisiert werden könnte. Gekommen ist der russische Botschafter trotzdem.
Es ist für mich wichtig, erstmal der gefallenen sowjetischen Soldaten zu ehren. Es war die letzte riesige Schlacht vor Berlin. Und da haben wir auch mehrere Soldaten verloren.
In Polen wurden bei ähnlichen Veranstaltungen russische Vertreter ausgeladen. In Selo wollte man das nicht, wobei man auch nicht offiziell eingeladen hatte. Jeder, der gedenken wollte, sollte dabei sein können. Reden gab es allerdings keine, ein stilles Gedenken. Klaus Thiel war damals noch ein Kind, wuchs in Küstrin auf der anderen Seite der Oder auf. Bis heute hat ihn die Geschichte, haben ihn die Schrecken des Krieges nicht losgelassen. Und sie sollen auch nicht vergessen werden.
Es leben kaum noch Überlebende. Aber ich glaube, jemand, der aus der Gegend ist, kann das einfach nicht verdrängen. Das ist ein Teil der Geschichte und ein Teil unserer schlimmen Geschichte.
Um die Toten soll es heute gehen, um die Opfer des Krieges auf allen Seiten, um die Befreiung vom Nationalsozialismus. Die aktuellen Konflikte können sie in Selo trotzdem nicht ausblenden.
Nie wieder Krieg wurde nicht nur zur Parole der Friedensbewegung im Westen. Es war wohl die Hoffnung der allermeisten Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Schwerter sollten zu Pflugscharen werden, wie schon in der Bibel hieß, Worte, um die sich einst auch die Opposition in der DDR versammelte. Die aktuelle bedrohliche Weltlage allerdings lässt Schwerter nun wieder Konjunktur haben und so denken manche Firmen in Deutschland daran, ihre Produktion umzustellen und Rüstungsgüter herzustellen, wie in Görlitz. Katja Herr und Sven Knobloch.
Für die meisten Görlitzer ist das wohl immer noch der Waggonbau. 175 Jahre wurden hier Eisenbahnwaggons und zuletzt Doppelstockzüge und Straßenbahnen produziert. Doch seit Februar ist damit Schluss. Stattdessen will der deutsch-französische Rüstungskonzern KNDS hier nun Panzer bauen. Die Politik feierte den Erhalt des Standorts mit seinen derzeit 700 Arbeitsplätzen. In der Bevölkerung regte sich dagegen Protest. Und auch jetzt ist bei vielen die Skepsis noch groß.
Diese Fokusverschiebung von einer Stadt, die vorher unbedeutend war und jetzt aber bedeutend in Sachen Kriegsproduktion ist, das ist meines Erachtens nicht richtig.
Wenn die alle am Rad drehen, dann kann es natürlich sein, dass sie dann natürlich hier angreifen, weil es hier gebaut wird. Ist ja ganz klar, oder?
Im Werk drehen und mit Mitarbeitern reden dürfen wir nicht. Betriebsrat Toni Menzel sagt, die meisten seien froh, dass sie ihre Jobs behalten können.
Man kann das gut finden oder nie, aber am Ende geht es um den Erhalt der Industriearbeitsplätze. Weil von diesen Industriearbeitsplätzen, die tarifiert sind, partizipiert die ganze Stadt. Alle.
Am Standort Görlitz sollen Radpanzer Boxer, Leopard 2 und Schützenpanzer Puma gebaut werden. Damit könnte auch ein Teil der von der neuen Koalition geplanten Milliardeninvestitionen hierher fließen. Bisher sind rund 90% der deutschen Rüstungsstandorte im Westen Deutschlands. Diese würden nun auch wieder am meisten profitieren, meint der Wirtschaftsexperte Rein Kropp. Denn Produktion könne man am schnellsten an bestehenden Standorten hochfahren. Für den Osten sieht er eine Chance bei Neuansiedlungen und Start-ups.
Es geht dabei insbesondere um Flächen, Wasser und Energie. Das sind drei Zutaten, die jede größere Produktionsstätte braucht. Und diese drei Zutaten sind tatsächlich mehr verfügbar im Osten als im Westen. Wir müssen Hightech-Produkte produzieren. Und ich denke, da wird es schon um die existierenden Unternehmen gehen, die ihre Produktion ausbauen.
Ein Beispiel, das Dresdner Unternehmen Germanium Skies. Es entwickelt derzeit eine Drohne aus Carbon, eine Kombination aus Helikopter und Flugzeug. Sie soll später unbemannt Menschen aus Krisengebieten retten können, mit einer Reichweite bis zu 500 Kilometer. Damit könnte das Projekt auch für die Bundeswehr interessant sein, glaubt man hier im Team.
Wir haben das Thema der militärischen Nutzung miteinander diskutiert. Am Ende liegt die Verantwortung bei den Einsetzenden. Wir sehen natürlich schon irgendwie Notwendigkeit, dass in Deutschland und Europa eine gewisse Eigenständigkeit erreicht werden muss.
Gescheitert ist dagegen die Ansiedlung einer Pulverfabrik von Rheinmetall auf einem ehemaligen Flughafengelände im sächsischen Großenhain, auch am Widerstand aus der Bevölkerung. Dass die Menschen bei solchen Projekten eingebunden werden, ist wichtig. Das hat man auch in Görlitz gelernt. Betriebsrat Toni Menzel will jetzt nach vorne schauen.
Wir sind der Meinung, das ist unsere Zukunft, gerade jetzt in dieser Zeit.
Anfang 2026 sollen die ersten Panzerbauteile aus dem ehemaligen Waggonbau an Bundeswehr und NATO ausgeliefert werden.
Wir schreiben das chinesische Jahr der Schlange. In einem Kalender, der fast 5000 Jahre zurückreicht, mehr als doppelt so alt wie unsere Kalenderrechnung. Und das aktuelle chinesische Jahr dauert einfach mal 12,5 Monate. Die Zeit nehmen sich die Chinesen, die gerade weltweit unter Beobachtung stehen, wie lange sie den Zöllen der USA standhalten können. Trump hat inzwischen 145% auf chinesische Güter verhängt. Allerdings hat Trump fast all seinen Handelspartnern neue, drastische Zölle angedroht. Der anscheinend richtige Zeitpunkt wiederum für China, diesen Ländern selbst mehr Handel anzubieten. Ganz im Sinne der Schlange, die in China als besonders weise gilt. Und so machte sich Chinas Präsident Xi auf die Reise und besuchte in 5 Tagen 3 Länder in einer Region. Nach Vietnam vorgestern, heute Malaysia und morgen dann Kambodscha. Jörg Endres berichtet.
Die Begrüßung auf Chinesisch klappt schon mal. Und auch sonst fährt Malaysia viel auf, um dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping einen großen Empfang zu bereiten. Dabei ist China diesmal vielleicht etwas mehr auf das kleinere Land angewiesen als umgekehrt und Handelsreisender in eigener Sache. Denn der Zollkonflikt mit der Trump-Regierung droht Chinas wichtigsten Exportmarkt in den USA trocken zu legen. Malaysia, das ebenfalls unter Druck aus den USA steht, präsentiert sich Xi als der bessere Partner. Zusammen sollten wir uns gegen eine geopolitische Konfrontation und Aufspaltung in Lager stellen, um Protektionismus zu überwinden und die vielversprechenden Möglichkeiten für die Entwicklung unserer gemeinsamen asiatischen Heimat zu sichern. Wenn einige Staaten die Prinzipien einer gemeinsamen Verantwortung aufgeben und frühere Zusagen in Frage stellen, bietet Chinas globale Initiative eine neue Hoffnung. In einem Zeitungsartikel hatte Xi auch um die Gunst der malaysischen Bürger geworben, Softpower auf Chinesisch. China ist seit langem der wichtigste Handelspartner Malaysias, das zugleich ein wichtiges Ziel für chinesische Investitionen ist, in Großprojekte wie eine Eisenbahnlinie, die mehrere südostasiatische Länder verbinden soll. Die Bahn ist Teil von Chinas neuer Seidenstraße, mit der Peking seit Jahren versucht, durch neue Absatzmärkte unabhängiger vom Westen zu werden. Außerdem will es beteiligte Länder enger an sich binden. Das gilt auch für Vietnam, das Xi bis gestern besucht hat. Vietnam versucht aber auch immer wieder, sich aus der chinesischen Umarmung etwas zu lösen. Auch weil China Gebietsansprüche in den Meeresgebieten der Region erhebt.
Vietnam, Malaysia, Kambodscha, die haben ja gar keine andere Wahl, als gute Beziehungen zu China zu haben. Und natürlich ist denen die Stabilität in der Region ungeheuer wichtig. Sie sehen aber auch, wie China die roten Linien immer weiter verschiebt, vor allem im südchinesischen Meer, vor allem in Richtung Taiwan. Davon sind Vietnam und auch Malaysia direkt betroffen.
Andererseits hatte vor allem Vietnam vom Handelskonflikt zwischen USA und China in Trumps erster Amtszeit profitiert, weil viele chinesische Firmen im Land investierten, um US-Zölle zu umgehen. Zugleich sind für Vietnams eigene Industrie die USA ein wichtiger Markt.
Und natürlich sehen diese mittelgroßen Staaten in der Region, dass sie die Möglichkeit haben, 2 große Mächte gegeneinander auszuspielen. Ein enorm gefährliches Spiel, weil letztlich handelt es sich darum, in jeglicher Hinsicht wirtschaftlich, politisch und militärisch wahnsinnig hochgerüsteten Mächten.
Ein Spiel, das China jetzt für sich entscheiden will.
Alles andere als ein Spiel ist es ja gerade, sich auf den amerikanischen Präsidenten einzulassen. Wenn man sich dieses Bild anschaut, als die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni vor 3 Monaten Trump zu seiner Amtseinführung besuchte, dann könnte es vielleicht passen, dass sie sich jetzt wieder auf den Weg zu Trump macht. Offenbar verstehen sich die beiden. Aber wird das in der gegenwärtigen Situation etwas nützen, in der aus den USA die ganze Welt mit Strafzollankündigungen und damit Handelshindernissen torpediert wird? Kann Meloni auch im Sinne der EU Trump dazu bewegen, daran etwas zu ändern? Tilman Kleinjung.
Das ist die Frau, auf der gerade viele Hoffnungen ruhen. Nicht nur die von Italiens Unternehmen. Giorgia Meloni feiert die Marke Made in Italy. Italien hat im vergangenen Jahr Waren im Wert von 67 Milliarden Euro in die USA exportiert. Trump dürfte das amerikanische Handelsdefizit von 40 Milliarden eigentlich nicht gefallen. Macht sie das nervös? Die Ministerpräsidentin versucht es mit Ironie. Ich spüre überhaupt keinen Druck, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, was die nächsten 2 Tage betrifft. Wir werden wie immer unser Bestes geben. Mir ist bewusst, wen ich vertrete und was ich verteidige. Giorgia Meloni und Donald Trump. Politisch, ideologisch verstehen sich die beiden. Zuletzt war sie Gast bei seiner Amtseinführung im Januar als einzige Regierungschefin der EU. Nun ist Meloni die Erste, die Trump nach dessen Zollentscheidungen trifft. Im eigenen rechtsnationalen Lager wird sie bereits als neue starke Frau der EU gefeiert. Die Opposition bleibt skeptisch. Es war die Propaganda der italienischen Regierung, die in den letzten Monaten gesagt hat, ihr werdet sehen, sie werden Zölle gegen alle erheben, außer gegen Italien, gerade wegen der Special Relationship. Wir haben aber gesehen, dass dem nicht so ist. Wir Europäer sitzen alle im selben Boot. Der Anspruch der EU-Partner, bloß kein Alleingang, nicht auseinanderdividieren lassen. Sie versucht den Balanceakt. Die Interessen der eigenen Wirtschaft im Blick behalten und gleichzeitig in Washington für die Ziele der EU kämpfen. Null Zölle auf beiden Seiten. Auf europäischer Ebene müssen wir einen Dialog starten, eine Verhandlung mit den Vereinigten Staaten. Wenn es nach mir geht, sollten alle Zölle beseitigt werden und nicht erhöht. Die Hoffnung in Brüssel, Meloni könnte die sein, auf die Trump am ehesten hört. Sie und Ursula von der Leyen haben sich vor dem Termin in Washington eng abgestimmt. Es gibt eine gemeinsame Vertrauensbasis. Anders als der ungarische Ministerpräsident Orban arbeitet Meloni mit der EU-Kommission konstruktiv zusammen, bis jetzt zumindest. Eine persönliche Sympathie zwischen der Kommissionspräsidentin und der Regierungschefin dürfte nicht entscheidend ins Gewicht fallen. Meloni handelt als Italienerin im Sinne der nationalen Interessen. Die Erwartungen an Meloni sind hoch und sie will liefern. Das Treffen im Weißen Haus ist nur der Auftakt der italienisch-amerikanischen Gespräche. Für die Osterfeiertage hat US-Vizepräsident J.D. Vance einen Besuch in Rom angekündigt.
Und jetzt zu Gudrun Engel vor dem Weißen Haus in Washington D.C. Gudrun, was wird Giorgia Meloni denn bei Trump erreichen können?
Also wenn wir ganz ehrlich sind, wird das vermutlich nicht viel sein, denn die Stimmung hier in Washington ist im Moment nicht besonders europafreundlich. Im Gegenteil, wir haben ja immer wieder harsche Vorwürfe vom US-Präsidenten gehört im Rahmen der ganzen Zolldebatte gegenüber Europa. Europa sei immer ein enger Freund gewesen oder hätte sich immer als enger Freund dargestellt, hätte aber die Vereinigten Staaten gerade in Handelsfragen ausgeraubt und vergewaltigt. Das waren seine Worte. Jetzt kommt Giorgia Meloni hierher. Sie hat sicherlich auch durch ihren Besuch hier bei der Inauguration eine fast freundschaftliche Beziehung zu Trump und auch Elon Musk. Und sie wird sicherlich versuchen, über diese Charmoffensive eine Brücke zu bauen zwischen der EU und den Vereinigten Staaten. Aber tatsächlich hat hier im Moment keiner ein großes Interesse genau daran. Und deswegen muss man einfach mal gucken, was ihre Taktik ist und ob sie dann darüber hinaus noch versucht, ein Abkommen mit Elon Musk über Starlink für speziell Italien abzuschließen.
Mhm. Vizepräsident J.D. Vance wird ja über die Ostertage nach Rom reisen. Zeitgleich hören wir, dass auch die nächste Verhandlungsrunde zum iranischen Atomprogramm überraschend in Rom stattfinden soll. Gibt es da irgendeinen Zusammenhang?
Also uns ist kein Zusammenhang bekannt. Es ist so, dass diese Reise von J.D. Vance schon länger geplant ist. Donald Trump selbst hat ja gesagt, auch ein Zugeständnis an seine vielen christlichen Wähler. Ostern ist ein sehr wichtiges Fest. Wir müssen Ostern mehr in den Fokus rücken. Deswegen wird er heute Abend hier auch ein Osterdinner im Weißen Haus haben. Und J.D. Vance reist eben nach Rom. Er ist Katholik, er ist zum Katholizismus konvertiert und geht seitdem auch regelmäßig in den Gottesdienst und wollte in Rom eigentlich den Papst treffen zu einer Audienz. Der erholt sich aber ja gerade noch von seiner Lungenentzündung. Deswegen muss Vance jetzt mit dem ranghöchsten Kardinal Vorlieb nehmen. Aber er wird dort diese Osterfeiertage begehen und danach weiterreisen nach Delhi und dort noch ein Kulturprogramm auf den Spuren der Familie seiner Frau absolvieren. Warum gleichzeitig jetzt diese Gespräche nach Rom verlegt wurden, konnte uns hier noch keiner sagen. Aber die Bestätigung, Stephen Witkoff, der auch schon an der ersten Runde im Oman teilgenommen hat, wird ebenfalls in Rom sein und diese Gespräche leiten, allerdings ohne J.D. Vance.
Danke, Gudrun, für diesen Stand aus Washington. Ja, und es gab noch weitere wichtige Nachrichten an diesem Tag. Und da bleiben wir zunächst in den USA. Der Nachrichtenüberblick jetzt mit dir, mit Susanne.
Mitgliedern der US-Regierung droht eine Anklage wegen Missachtung der Justiz. Hintergrund ist der Streit über Abschiebeflüge nach El Salvador. Ein Gericht hatte im März angeordnet, die Abschiebungen zu stoppen. Die Flieger hoben trotzdem ab. Nun erklärte ein Bundesrichter, es gebe ausreichend Anhaltspunkte, dass die Trump-Regierung vorsätzlich gegen seine Anordnung verstoßen habe. Sie bekommt nun eine letzte Möglichkeit, sich zu erklären, bevor der Fall zur Anklage an die Staatsanwaltschaft übergeben wird. US-Präsident Trump will Medienberichten zufolge fast die Hälfte aller Mittel im Bereich des Außenministeriums streichen. Betroffen wären auch Gelder für internationale Organisationen wie die UNO und die NATO. Auch zwei US-Konsulate in Deutschland stehen offenbar auf dem Prüfstand. Trumps Amtsvorgänger Biden kritisierte den Politikwechsel unter Trump scharf. Es seien noch keine 100 Tage vergangen und schon habe die neue US-Regierung sehr viel Schaden und Zerstörung angerichtet. Der unkoordinierte internationale Kampf gegen das Coronavirus hat viele Schwachstellen deutlich gemacht. Als Reaktion darauf haben sich mehr als 190 Mitgliedsländer der Weltgesundheitsorganisation auf ein Pandemieabkommen geeinigt. Zu den Zielen des Vertrages gehört Prävention, um Ausbrüche neuer Seuchen zu verhindern. Außerdem der Technologie- und Wissenstransfer zwischen den Ländern, um schneller neue Arzneimittel und Impfstoffe zu entwickeln und weltweite Lieferketten sowie eine bessere Logistik auch im Krisenfall. In der EU sollen Asylverfahren beschleunigt werden. Ein wichtiges Element dabei ist die Festlegung sogenannter sicherer Herkunftsländer. Migranten aus solchen Ländern haben in der Regel keinen Anspruch auf Asyl. Jetzt hat die EU-Kommission eine konkrete Liste vorgeschlagen. Auf ihr sind der Kosovo, Bangladesch, Kolumbien, Ägypten, Indien, Marokko und Tunesien. Dieser Liste müssen noch EU-Parlament und die Mitgliedstaaten zustimmen. Einzelne EU-Staaten können weiterhin eigene Listen führen.
Der Dichter Rainer Maria Rilke galt zeitlebens als ein wenig sonderbar. Vom nervösen, verhuschten Schrat bis zum humorvollen Unterhalter beherrschte er viele Facetten. Rilke wurde vor genau 150 Jahren geboren, ist also vor allem für die junge Social-Media-Generation eigentlich ein Mann von vorvorgestern. Und doch begeistert er auch Popstars wie Lady Gaga, die hier einst bei Thomas Gottschalk auf der Wettcouch ihr tätowiertes Rilke-Zitat zeigt, wo es unter anderem heißt: Fragen Sie sich in der stillsten Stunde Ihrer Nacht, muss ich schreiben? Julia Bucket.
Wie soll ich meine Seele halten, dass sie nicht an deine rührt? Wie soll ich sie hinheben über dich zu anderen Dingen? Ach, gerne möchte ich sie bei irgendwas Verlorenem im Dunkel unterbringen.
A book called Letters to a Young Poet by a poet and writer called Rilke.
Auf TikTok erlebt er ein Revival. Rainer Maria Rilke. Unter dem Hashtag Rilke finden sich hier hunderte Videos, in denen er rezitiert wird.
Speziell für die jungen Menschen ist Rilke besonders interessant, weil er Briefe an einen jungen Dichter geschrieben hat und den jungen Dichtern, den jungen Künstlern Lebenshilfe quasi bietet und sagt, tut nicht irgendwas, schreibt nicht banal, schreibt nicht nur für den Markt, hört nicht auf die äußeren Urteile, auf die Kritik, hört auf euch.
Rilke spricht auch die junge Generation an und inspiriert heute Künstler weltweit. Eindrucksvoll zu sehen im Musikvideo Set Me Free der erfolgreichen südkoreanischen K-Pop-Band BTS. Frontmann Jimin mit bekannten Rilke-Versen auf dem Oberkörper.
Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehen. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn. Ich kreise um Gott, um den uralten Turm und ich kreise Jahrtausende lang und ich weiß noch nicht, bin ich ein Falke, ein Sturm oder ein großer Gesang. Das Gedicht »Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen« ist ein Gedicht, das von der Entwicklung spricht. Von der Entwicklung vielleicht eines jungen Künstlers, einer Künstlerin, der oder die sich erst entwickeln will und muss und die nicht weiß, werde ich etwas ganz Großes und großer Gesang oder werde ich nur was ganz Kleines und gar nichts Besonderes.
Rilke als der Klangzauberer der deutschen Sprache. Auch zwei neue Biografien werfen einen Blick auf das Leben des großen Dichters, dessen Texte den Menschen auch heute noch Kraft spenden.
Das hilft uns natürlich ungemein, um überhaupt Möglichkeiten unserer Existenz, Möglichkeiten auch der Selbstdeutung durch neue Sprachkreationen zu gestalten. Und insofern kann man tatsächlich auch sagen, war es verständlich, dass in gewisser Weise ein Trostdichter in der deutschen Literatur wurde.
Rilke berührt immer noch, selbst im Jahr seines 150. Geburtstages. Auch Schülerin Atina Weißflock ist Rilke-Fan.
Ich glaube, es ist einfach die Symbolik, die da mitspielt und die Bilder, die er bei den Menschen schafft, die dann auch so bewegen. Ich glaube, da ist es dann der Punkt, wo er sozusagen die Menschen anspricht.
Rainer Maria Rilke, ein Dichter großer Sprachkunst, der Menschen heute noch bewegt.
Sie ist so normal wie spektakulär. Die jährliche Elchwanderung in Nordschweden. Von der Küste geht es in das Landesinnere, über Stock und Stein und durch manches Wasserhindernis. Und wie es sich für die Stars des Landes gehört, ständig verfolgt von Kameras. 30 sind es insgesamt. Das schwedische Fernsehen überträgt die gesamte Tour live in einem Rund-um-die-Uhr-Stream. Ein Riesenquotenerfolg tatsächlich. Mit Gemächlichkeit in einer Zeit, in der es sonst nicht schnell genug gehen kann. Tja, und wie immer nehmen wir uns aber auch die Zeit fürs Wetter und für Carsten jetzt, wenn du uns verrätst, wie es wird.
Das verrate ich gerne. Wir starten aber zunächst, bevor ich auf unsere Aussichten zu sprechen komme, mit einem Blick erneut Richtung Norditalien. Unsere Wettermodelle, das habe ich auch schon in den letzten Tagen gesagt, zeigten dort vor allem hier im Nordwesten Italiens, im Austertal und im Piemont extreme Regenfälle im Bereich von über 300, zum Teil sogar mehr als 400 Liter pro Quadratmeter. Und seit gestern Abend regnet es. Und das sind die Regenmengen der letzten rund 25 Stunden, seit gestern Abend 20 Uhr. Und das ist schon zum Teil mehr als 300 Liter zustande gekommen, und zwar in Gressoney, das liegt im Ostertal. Diese Orte hier liegen alle im Piemont, Domodossola, diese Stadt dürfte bekannt sein, mehr als 289 Liter pro Quadratmeter. Das sind wirklich extreme Mengen, und dort könnte in den nächsten 24 Stunden noch einmal fast die gleiche Größenordnung dazukommen. Also extreme Verhältnisse dort. Auch bei uns in Deutschland gibt es Regen zum Glück in deutlich abgeschwächter Form. Blick auf die Regenradarbilder, dann sehen wir, hier ziehen vor allem im Westen Deutschlands immer wieder heute Regenwolken entlang. In der Mitte haben sich heute am Abend auch ein paar Gewitter gebildet. Und dieses Wetter wird uns auch durch die Nacht begleiten. Das heißt, im äußersten Westen wird es stark bewölkt sein. Vereinzelt noch mit Blitz und Donner. Es fällt hier weiter Regen. In der Osthälfte ist die Nacht klar. Und dafür dann morgen tagsüber scheint hier verbreitet noch einmal die Sonne. Heute gab es ja dort schon einen Sommertag mit bis zu 28 Grad. Die Wolken rutschen morgen Nachmittagabend allerdings auch weiter in die Osthälfte herein. Also der Platz für die warme sommerliche Luft, die wird auch immer kleiner. Die Temperaturen heute Nacht 7 Grad im Westen, 16 Grad im Osten. Und tagsüber haben wir morgen erneut sehr große Unterschiede im Südwesten. 9 bis 10 Grad, an der Neiße, an der Grenze zu Polen bis zu 29 Grad. Aber dann wird auch die warme Luft dort verabschiedet, und zwar am Karfreitag Wir haben immer noch 23 Grad, aber insgesamt gibt es viele Wolken und vor allem im Westen weiterhin Regen, zum Teil Gewitter. Der Samstag bringt dann wieder größere Wolkenlücken, freundlicheres Wetter. Im Norden ist es etwas bewölkter. Die Temperaturen steigen am Samstag vor allem im Süden weiter an. Und am Ostersonntag und Ostermontag geht es deutschlandweit mit recht angenehmen Temperaturen weiter.
Danke dir für diesen Blick auch schon Richtung Ostern, Carsten. Und dir einen schönen Abend. Das waren die Tagesthemen. Weiter geht es hier im Ersten in der Schule und mit ihren Problemen.
Genau, in der Reportage versetzungsgefährdet Deutschland in der Bildungskrise.
Wir haben Sie heute wieder gerne informiert. Morgen übernimmt hier meine Kollegin Julia Nihari-Kazen. Ihnen eine gute Nacht.
Tschüss.
Tschüss.